Vor 70 Jahren hat ein junger Mann namens Jim Jones, das war das Jahr 1955, eine Kirche gegründet in Kalifornien, in Indianapolis. Und er hieß diese Kirche The Temple, also der umgesetzte Tempel des Volkes der Jünger Christi. Und es war scheinbar eine christliche Kirche. Getauft war der Mann James Warren Jones, auch genannt Jim Jones oder Jimmy Jones. Und er war ein ordinierter Pastor in einer Pfingstgemeinde. Die Kirche war zu der Zeit 1955, die war voll integriert, also Schwarze und Weiße, was in 1955 noch ganz ungewöhnlich war in den Staaten. Und Jim Jones war jemand, der war auch mit dabei. Er wollte unbedingt, dass die Schwarzen auch ihre Rechte haben in den Staaten. Und wie gesagt, diese Kirche war voll integriert. Jones behauptete nach einer Weile, dass er Kranke heilen konnte und dass er Hellseher war. Er behauptete, eine Manifestation Gottes selbst zu sein und ja, übernatürliche Fähigkeiten zu besitzen. Und er begann in seiner Gemeinde Disziplinarmaßnahmen, die ihm Kontrolle über seine Schäfchen gab. Sie mussten ihr Geld an ihm abgeben, zum Beispiel ihr Einkommen. Wisst ihr, was geschehen ist mit Jim Jones? Manche von euch? Nee, das war zu weit. Ja, die Gemeinde wuchs bis zu 1000 Mitgliedern. Dann übersiedelte sie 3600 Kilometer an die Westküste der USA in Los Angeles, wo sie bis zu 3000 Mitgliedern wuchs. Zu der Zeit lehrte Jimmy Jones, dass er selbst Gott und Retter ist. Ihn zu hinterfragen war streng verboten. Und seine Gemeindemitglieder dachten wirklich, dass er derjenige ist, der er angab zu sein. Gott, Retter, das Mundstück Gottes. Es ist 1965 und sehr viel Negatives wurde dann in der Zeitung über ihn geschrieben. Und dann hat er ein Areal, ich glaube es waren 17.000 Hektar Land in Guyana gemietet oder gekauft. Ein Riesenareal und hat sich selbst und seine Schäfchen alle dort unten hin verfrachtet. Die bauten eine Kommune und ja, anscheinend wurden die Leute unterdrückt. Irgendwas kam zurück nach Amerika und ein amerikanischer Politiker im November 1978 besucht die Kommune und will die Leute, die da mehr oder weniger gefangen waren, die konnten nicht weg, wollte einige von ihnen mitnehmen, wieder zurück in die Staaten. Und als sie beim Flugzeug waren, wurden sie alle ermordet. In der Kommune selbst ließ Jimmy Jones Zuckerwasser mit Gift mischen und gab es seinen Schäfchen zu trinken. Diejenigen, die es nicht trinken wollten, wurden ermordet. Wurde Gift eingespritzt, gewaltsam. Circa 920 Leute starben, darunter 200 Kinder. Und Jimmy Jones danach schoss sich mit einem Revolver in den Tempel, begann Selbstmord. Das Wunder war, dass fast 90 Leute das Ding überlebt haben, überhaupt. Aber es war ein sogenannter Kult. Und was mich am meisten an dieser Geschichte stört, ist die Gutgläubigkeit der Schäfchen. Die willens waren, nicht nur nach Kalifornien zu ziehen, aber dann auch nach Südamerika zu ziehen, nur wegen ihm und weil sie an ihm einen Nahen gefressen haben und er war ihr Gott. Aber das gibt es ja immer wieder, oder? Es gibt ja auch im deutschsprachigen Raum. Habt ihr jemals von einem Paul Schäfer gehört? Paul Schäfer war ein Unmensch, ein Monster, der auch ein Pastor oder ein Prediger in einer Freikirche war in Deutschland und die Leute an sich zog. Und auch er, nach einer Weile, ging er von dieser Gemeinde ab, spaltete die Gemeinde, 35 Familien gingen mit ihm. Dann aus Graz kamen 30 Leute von einer Pfingstgemeinde, die schlossen sich ihm an und diese Gemeinde wuchs. Und auch er kaufte, er war ein Pädophile, ein Kinderschänder und wurde deshalb von verschiedenen Organisationen entlassen. Und als er dann eine Anzeige gegen ihn drohte, 1961, kaufte er auch ein Riesenareal in Chile, verfrachtete seine Gläubigen da, auch die Kinder aus einem Kinderheim, die er weiterhin schändigte. Und dieser Mann konnte über 60 Jahre hinweg sein Unwesen treiben. Und die Leute, die dann nach Chile gingen, wurden auch geschlagen und eingepfercht und mussten Fronarbeit tun. Tja, man möchte meinen, Leute wären nicht so naiv. Manchmal lachen wir, dass die Nordamerikaner schon wieder Trump als Leiter gewählt haben. Aber wenn man sich sicher ist, dass jemand wirklich derjenige ist, der sich ausgibt, ohne zu denken, ohne zu hinterfragen, dann passiert das immer wieder. Auch im Deutschen, ja, zur Zeit der Nationalsozialisten war das ja genauso. Gehen wir zur nächsten Folie, bitte. Absolute Gewissheit in sich selber oder jemand anders führt oft in den Fanatismus. Und dieser ist der gefährlichste aller Dummheiten, weil man nichts hinterfragt, nichts hinterdenkt. Und das bringt uns zu unserem Text heute Morgen aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Und es geht um ein Event, ein Geschehen, welches eigentlich der Anfang der Kirche war, überhaupt der christlichen Kirche. Und das war nicht die Geburt Christi, es war nicht die Kreuzigung Christi, sondern es war die Auferstehung Christi. Und über 40 Tage hinweg erschien der auferstandene Christi anscheinend seinen Nachfolgern. Und eines dieser Zeiten war es eben der, gehen wir zur nächsten Folie bitte, das ist genau die da. Jesus ist den Jüngern erschienen. Thomas war nicht dabei. Thomas war einer der 12 Apostel. Er war nicht dabei. Und als sie ihm erzählten, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen haben, glaubte er ihnen nicht. Für Thomas war es nicht genug, dass irgendein Mann, vielleicht sah er so aus wie Jesus, aber es gibt Doppelgänger, dass ein Mann gesagt hat, dass er der auferstandene Jesus ist. Vielleicht wollte er die Leute täuschen. Es war dem Thomas auch nicht genug, dass er die Merkmale einer Kreuzigung an sich trug. Denn man kann ja auch, siehe die Festspiele, man kann ja auch oberflächlich was einritzen, das Blut rausrinnt. Und das war dem Thomas auch nicht genug, weil er sich gedacht hat, das kann ja gefälscht sein. Nein, er wollte ganz gewiss wissen, das muss jemand sein, der wirklich gekreuzigt wurde, dem wirklich die Nägel durch die Armgelenke geschlagen wurden und ein Speer in seine Seite unter die Rippen rein, um ganz sicher zu machen, dass er tot war. Wir kommen zur nächsten Folie, 8 Tage später. Und Jesus erscheint und diesmal ist Thomas dabei. Ja, er wollte nämlich seine Finger in diese Wunden reinstecken und rumwühlen, um ganz sicher zu sein, dass dies wirklich Jesus ist. Und was sagt Jesus? Tu's. Tu es. Und als Thomas dies tat, sagte er, mein Herr und mein Gott. Der erste übrigens in der Bibel, der Jesus Gott nannte. Er wird zweifelnder Thomas genannt, im Englischen, Doubting Thomas. Also jemand, der, Zweifel hört sich so unbequem an, sollte man zweifeln, manchmal sagt man, Christen sollen keine Zweifel haben. Im deutschen Sprachgebiet sagt man, er ist der ungläubige Thomas, was vielleicht noch schlimmer sich anhört. Eigentlich ist er der ehrliche Thomas, der denkende Thomas, der nicht nur alles akzeptiert, was gesagt wird. Übrigens, das Zeichen überhaupt, dass man einem Kult angehört, ganz gleich wie er sich nennt, kann ja auch EFK heißen, dass man einem Kult angehört, ist, dass man nichts hinterfragen darf. Man soll sein Gehirn abschalten und nur das glauben, was einem gesagt wird. Das ist ein Kult. Hoffentlich tut das nie jemand hier. Man darf zweifeln. Und Zweifel ist Teil des Lebens und ist etwas, was eigentlich gesund ist. Skepticism. Wir zweifeln doch alle, jeder von uns. Wir zweifeln vielleicht an Gott, an seine Existenz, seine Güte. Vielleicht zweifeln wir, dass er Gebete hört oder wenn er sie hört, dass er sie eher hört. Vielleicht zweifeln wir an der Zukunft oder an den Sinn unseres Lebens. Vielleicht zweifeln wir an einer Beziehung oder an der Liebe, kann man auch verzweifeln. Wir zweifeln an einem Nachleben, den Sinn unseres Lebens. Wer von uns zweifelt schon nicht? Und warum lehnen wir den Gottesglauben ab? Ich habe hier ein paar Ideen. Ich bin enttäuscht, dass er meine Gebete nicht hört. Oder ich bin zornig, weil so Ungerechtigkeit in der Welt ist. Oder ich habe Angst, dass möglicherweise meine Autonomität eingeschränkt wird, also ich kann nicht mehr alles tun, was ich will, ich soll ja nach Gottes Willen leben, oder ich meine, dass Wissenschaft und Glaube oder Religion einfach im Gegensatz stehen, oder ich akzeptiere einfach unkritisch die atheistischen Lehren oder das atheistische Gedankengut. Aber Zweifel sind nichts Außergewöhnliches. Es gibt viele Leute in der Bibel, die zweifeln. Zum Beispiel Abraham. Abraham zweifelte, dass er das Land Israel bekommen würde. Sarah, seine Frau, zweifelte, dass sie im hohen Alter noch ein Kind bekommen würde, obwohl es ihr versprochen wurde. Moses zweifelte, dass er mit Pharao reden sollte. Hiob zweifelte an der Gerechtigkeit Gottes, weil er so viel hat erleiden müssen. Er schreit seine Zweifel an Gottes Güte und Gerechtigkeit in den Himmel. Der Vater eines schwerkranken Sohnes zweifelt, dass Jesus ihn wirklich heilen konnte. Und dann sagt er, ich will glauben, hilf mir von meinem Unglauben abzukommen. Interessant. Interessantes Wort. Es scheint zu widersprechen, aber es ist wirklich ein ehrliches Bekenntnis. Man zweifelt und will doch am Glauben festhalten. Und damit kommen wir zurück zu Thomas. Jesus weist Thomas nicht wegen seiner Zweifel zurecht. Er sagt nicht, schäm dich, du hast zu wenig Glauben. Ganz im Gegenteil, was sagt er ihm? Leg deine Finger, wühl mit deinen Fingern in meinen Wunden und schau, dass es wirklich ich bin. Vielleicht denkst du, ich kann wirklich nicht an Gott glauben, das kann ich nicht, ich spüre ihn nicht, wie andere es tun. Aber denk nicht, dass Gott dich deswegen verurteilt. Gott hat keine Angst vor unseren Zweifeln. Vielleicht könnten wir zur nächsten. Ich glaube, Gottes Liebe ist größer als unsere Ungewissheit. Und ich glaube, er will, dass wir die Dinge hinterfragen. Er hat uns ein Hirn gegeben und ich glaube, er will, dass wir das benutzen, dass wir nachfragen. Zweifel sind nicht ein Glaubensbruch. Sie sind oft ein Zeichen eines tieferen Glaubens, denn ein Glaube, der nie hinterfragt wird, bleibt oberflächlich. Aber Glaube, wo gerungen wird und gesucht und gezweifelt und wieder vertraut wird, der wird ehrlich und tragfähig. Glaube, der nicht hinterfragt, das ist der zweite Punkt, Glaube, der nicht hinterfragt, ist womöglich Aberglaube. Woher weißt du, dass du nicht in irgendeinem Aberglauben drin sitzt? Nur wenn du dein Hirn einschaltest. Nur wenn du prüfst, durchdenkst, hinterfragst und dich mit dem auseinandersetzt. Die Bibel sagt, wir sollen barmherzig mit Zweiflern umgehen. Drittens, gibt es Hinweise, dass der christliche Glaube nicht Aberglaube ist? Ja, ich würde sagen, in erster Linie wegen dieser Auferstehung und weil Jesus eben so vielen Leuten begegnet ist. Da gibt's Verse im 1. Korintherbrief, ich weiß nicht, habe ich die da zugeschrieben? Vielleicht nicht. Nee, also Paulus schreibt über die ganzen Leute, die Jesus, den auferstandenen Jesus gesehen haben. Und auch er sagt, er war ja nicht Christ. Und durch diese Begegnung mit Jesus hat er sich zum Christentum bekehrt. Oder die Veränderung in den Aposteln, die vorher sich verkrochen haben und nachdem sie Jesus den auferstandenen Jesus getroffen haben, sind sie die Straßen gegangen und waren willens, für ihn zu sterben. Auch der Jakobus, der Halbbruder des Jesus, glaubte nach der Auferstehung, nachdem ihm Jesus begegnet ist. Was muss passieren, dass einer deiner Geschwister dich als Gott ansieht? Was müsste geschehen? Schon etwas ganz Radikales. Also wenn ich mir denke, mein Bruder sagt, Spencer, du bist Gott und Herr, das wird er nie tun, auch wenn ein Wunder geschehen würde. Aber für den Bruder, für die Brüder des Jesus, er hatte ja drei, die haben sich alle bekehrt und wurden auch Leiter in der Urkirche in Jerusalem. Ist absolute Gewissheit in Sachen Glauben überhaupt möglich? Was meint ihr? Ist es möglich? Nein, es ist nicht möglich. Was würde es möglich machen? Wäre es nicht schön, wenn Gott uns irgendwie durch ein Wunder beweist, dass er wirklich da ist? Aber was wäre dieses Wunder? Meine Frau war todkrank mit 32. Der Onkologe rief mich an. Zu Hause hat gesagt, ihre Frau wird das nicht überleben, machen Sie sich gefasst. Und sie lebt heute auch noch, war ja hier oben. Ich habe mal als Jugendpastor für eine ältere Dame, die ich glaube, die war so 75, der wurde gesagt, sie ist krebskrank, sie wird in Kürze sterben. Ich habe für sie gebetet und die anderen Ältesten in der Gemeinde auch. Und sie lebte bis 90. Dann ist sie an Krebs gestorben. Aber ich habe für genügend Leute gebetet, wo einfach Heilung nicht kam. Obwohl sie geglaubt haben, dass sie länger leben würden, dass Gott sie heilen würde. Also vielleicht ein Wunder, was für ein Wunder. Du überlebst deinen Autounfall, wirst nicht verletzt oder deine Depression löst sich in Luft auf oder du kannst irgendein Laster überwinden oder du kriegst ein SMS von einer verstorbenen Person oder was würde für dich das Wunder sein, dass du sagst, ja, Gott muss es geben. Weil alle Wunder können eigentlich irgendwie natürlich auch weg erklärt werden. Letztlich, Glaube soll eine informierte und wohl überlegte Entscheidung sein. Es gibt viele Wissenschaftler, gar viele Wissenschaftler, die Christen waren, überzeugte Christen. Zum Beispiel Galileo, Blaise Pascal, Isaac Newton, Max Planck, Werner von Braun, Francis Collins und viele, viele mehr. Natürlich gibt es genauso viele Wissenschaftler, die Atheisten sind, wie die Curies, Stephen Hawking, Richard Dawkins. Das heißt, dass der Glaube was anders ist als nur ja, Logik. Dass wir zu Gott nicht nur durch unser Denken und unseren Intellekt kommen, es muss einen Glaubenssprung geben. Und das ist die letzte Folie jetzt. Glauben bedarf immer einen Glaubenssprung. A leap of faith im Englischen. Dein Intellekt, den sollst du benutzen, dein Hirn sollst du anschalten, wenn du dir überlegst, ob es Gott gibt, ob du an ihn glauben willst, ob was in der Bibel über Jesus steht, historisch ist, wahr ist oder nicht. Aber im Endeffekt, ganz gleich, ob du Atheist bist oder Christ wirst, es bedarf einen Sprung. Es bedarf eine Entscheidung, diesen Sprung zu machen. Ganz am Schluss, ich will, dass ihr euch in euren Gedanken vorstellt, dass ihr auf so einem Trapez schwingt. An einer Stange. Aber ihr seid, you have a blindfold on. Wie sagt man das? Du hast eine Augenbinde an. Du siehst also nicht, ob dir gegenüber auch jemand auf einem Trapezstab schwingt, der dich dann fangen soll. Also du schwingst, siehst nichts. Manche Leute sagen dir, da ist jemand, der fängt dich. Andere Leute sagen, da ist niemand, du wirst fallen. Und irgendwann musst du dich entscheiden, ob du loslässt. Was ist ein Salto Mortale? Ein Salto Mortale ist italienisch für Todessprung. Du lässt los, du drehst dich, du hältst die Hände aus in der Hoffnung, dass dich jemand fängt. Und ja, so ist es auch mit dem Gottesglauben. Let me pray. Lass mich beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du nicht von uns verlangst, dass wir unser Hirn abschalten, damit wir zu dir kommen können. Dass du uns ermutigst, sogar alles zu hinterfragen und nur das Gute zu behalten und anzunehmen. Wir danken dir, dass unser Glaube nicht blind sein muss, aber dass wir dennoch einen Glaubenssprung machen müssen. Herr, ich weiß nicht, was in unserem Leben hier, was in den Leben der Menschen, die jetzt hier sind, vorgeht. Aber ich bete, dass du sie stärkst, ermutigst. Herr, diese Woche segnest. Und wir danken dir für die Zeit, die wir hier verbracht haben. Und ja, geh mit uns. Amen. Der Gottesdienst ist eigentlich zu Ende, aber wir singen noch ein Lied und danach möchte ich euch eher Kaffee. Wer kennt sich mit der Kaffeemaschine aus? Joyce. Also, bitte. Danach, vielleicht über einen Kaffee, könnt ihr euch ein bisschen näher kennenlernen. Das wird super. Okay? Also, ein Lied noch. Herr, deine Gnade. Nee, haben wir schon gesungen. Warte mal. Jesus, meine Hoffnung lebt. Das war für Thomas das Ausschlaggebendste, dass Jesus lebt.